Dann weiß ich noch, dann hat mein Bruder und ich hatten mal die Masern und dann durften wir nicht bei Kamen mit dem Bunker, sondern wir mussten in den Bunkern, wo die Fremdarbeiterinnen waren. Und zwar in der Sattlerei, da arbeiteten Ukrainerinnen viele, sagte man immer. Ne? Aber die hatten auch das Recht, in den Bunker zu gehen. Das war nicht bei allen Firmen so, die also den Fremdarbeitern auch einen Bunker angeboten haben.
Dann kann ich mich noch an eine Sache sehr gut erinnern. Nicht weit von uns waren zwei Förstereien. Und dort sind wir immer als Kinder hin und dann gingen wir mit den, nicht mit den Waldarbeitern, aber die, da gab es ja unter dem Förster noch so eine Position, Waldhüter oder so. Die nahmen uns immer mit und die haben uns natürlich, wir sind also mit dem Wald groß geworden. Also ich würde mich nie im Wald verirren heute. Und dann hat der Förster Würfel, hieß der, der sagte, Jungs, ihr habt doch, bei euch ist auch eine Gastronomie, bei mir arbeiten russische Gefangene im Wald und die sind so ausgehungert, könnt ihr da nicht mal was mitbringen und sagt das bloß nicht euren Eltern und so, die kriegen dann große Schwierigkeiten und haben wir heimlich geklaut aus der Küche und so und haben dann immer den Förster das und der hat das und die haben uns Holzspielzeug geschnitzt, die russischen Gefangenen. Ja? Und das ist übrigens Kapitel, eines der schlimmsten Kapitel, wie wir die behandelt haben, russischen Gefangenen in Deutschland.
Da war ja der Äckerweg, war früher ein Landweg und dann ging durch einen Wald. Ich war ein Tannenwald. Das haben die ja jetzt im Moment, seitdem die Engländer da raus sind, wieder so völlig umgerissen da. Und dann war in diesem Tannenwald war eine Munitionsfabrik. Und hier unten, da ist ja diesen Vietnam, da ist immer das Kloster, da war eine Gaststätte. Und hinter der Gaststätte, da gab es so eine Art wie im Konzentrationslager, diese Hütten, diese die Arbeitslager. Und da waren Italienerinnen, die mussten da oben arbeiten. Und die durften auch zum nicht in den Bunker rein.
Ich bin aufgewachsen in Eckernförde und habe die ersten Jahre meines Lebens in einem Paradies verbracht. So kam es mir jedenfalls vor. In den ersten 5 Jahren, weil wir einen schönen Garten hatten, weil wir ein schönes Haus hatten und mein Vater in der Nähe in der Torpedo-Versuchsanstalt als Ingenieur tätig war und jeden Mittag nach Hause kam. Er war zwar sehr streng, aber ich habe ihn sehr geliebt. Und nach 5 Jahren mussten wir leider von Eckernförde nach Gotenhafen umziehen, weil mein Vater dorthin versetzt wurde. Es gab dort auch eine Torpedoversuchsanstalt. Und ich fand es zwar sehr mutig, dass meine Eltern dort noch hingezogen sind, mitten im Krieg, 1944 war das. Ich kann mich nicht an den Umzug erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass ich irgendwo vorne beim Lastwagenfahrer saß. Das fand ich wohl sehr interessant. Und plötzlich waren wir da und ich komme in die Hölle. Es war Gotenhafen, da waren sehr viele Zwangsarbeiter, die einen Sandberg abtrugen, die geschlagen wurden, die blutig geschlagen wurden, an unsere Fenster klopften und um Brot bettelten. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter eine Schürze trug, deren Taschen nach innen gezogen waren, sodass sie darin Brot versteckte und immer ganz schnell, es musste alles ganz schnell gehen, weil sie ja denunziert werden konnte, das Brot herausholte und diesem Grüppchen von Zwangsarbeitern, die uns immer besuchten und an die Tür klopften und ans Fenster, schnell das Brot rausreichte.
Jungmädchen hießen wir Mädchen, ja. Und die Jungs hießen ja Hitlerjungen. Und wir Mädchen, also ich ging in die Stadt zum Sport. Ich sollte Sportwartin werden, weil ich immer schon, ich glaube, 3 Jahre war ich alt, als ich zum ersten Mal in der Turnhalle war. Und dann Da kamen dann die ersten Angriffe, schweren Angriffe. Ich saß einmal in der Lohstraße in dem Hochbunker. Da war ein Angriff. Die Häuser, die ich vorher kannte, habe ich alle nicht wiedergesehen. Und der Bunker hat gewackelt. Und dann war ich einmal in der Redlinger Straße, weil ich immer dahin musste, wo noch Platz war, weil man nicht nach Hause konnte so schnell. Und dann habe ich das Gleiche erlebt. Wieder so ein schwerer Angriff. Und dann kam mein Vater auf Urlaub und dann hat er gesagt, das macht ihr nicht mehr mit, seine Schwester. Die war mit ihrer Familie nach Polen. Der war Polizist und wurde dahin versetzt, nach Kalisz. Das war kurz vor Litzmann, vor Lodz, früher Litzmannstadt. Denn meine Mutter war hochschwanger und dann sollte sie da das Kind kriegen. Aber wenn ich da jetzt dran zurückdenke, das war nicht normal, wie die da lebten. Wenn ich mit einer Lebensmittelkarte in ein Geschäft ging, heute wird nicht, morgen wird sein. Wenn meine Cousinen die Lebensmittelkarten nahmen und gingen da rein, die kriegten alles. Nur weil er Polizist war, was meinen Sie, was ich erschrocken war? 5 oder 7 Jahre nach dem Krieg sehe ich mit mal die Uniform im Fernsehen. Ich denke, ach du Scheiße. Dein Onkel war KZ-Aufseher. Das haben wir doch als Kinder nicht gewusst. Da war ich 12 Jahre.
Es gab da natürlich auch Bombenangriffe. Wir mussten öfter mal in den Bunker. Ein Teil des Bunkers ist auch eingestürzt. Das weiß ich noch. Diese Bunker hatten die Zwangsarbeiter auch gebaut für uns. Für die Zivilbevölkerung und durften selbst nicht mit rein. Das war verboten. Und trotzdem waren sie mit drin, schwiegen aber die ganze Zeit. Die fielen also dadurch auf, dass sie nie etwas sagten, dass sie nur schwiegen.
Es gab doch die Pappenhütte, wo die Kläranlagen sind in Eversburg. Da gab es die Pappenhütte, da waren nur Baracken. Da waren Zigeuner, da waren alles mögliche, verschiedene Völker wohnten da, Armenviertel, wenn Sie so wollen. Da war eine Familie, die hatten 24 Kinder. Der eine Sohn ging bei mir in die Klasse, das war der Älteste. Der ist als einziger wiedergekommen aus dem KZ, den habe ich nach dem Krieg mal einmal getroffen. Eltern und alle Geschwister umgebracht worden. Die ganze Familie, das war, weil das Zigeuner waren.
Als kleines Kind, wie habe ich das erlebt? Ich habe also erst haben wir zu viert in dem Pastorat gewohnt, nachher zu 12. Hinter dem Pfarrhaus gab es ein russisches Gefangenlager mit etwa 400 Leuten, die bewacht abends auch am Lagerfeuer saßen. Nur ein Zaun war praktisch die Abtrennung zu unserem Haus oder zu einem Grundstück. Und eine ganz lustige Geschichte war, die Leute hatten natürlich alle Hunger und dann haben die so Holzschnitzereien fabriziert, so mit dem Messerchen oder so Pickendchen mit so einem gebogenen Draht und so weiter. Und ich als kleiner Junge habe also da immer spannend zugeguckt und wollte natürlich unbedingt so ein Teil haben. Und das habe ich dann gekriegt, indem ich zu Hause eine Scheibe Brot geklaut habe und das gegen so ein Pickendchen getauscht habe. Das weiß ich noch. Und, was ich nicht so ganz aus dem Kopf gekriegt habe, das unmittelbar vor mir, ist einer der Gefangenen ausgebüxt und wollte im Nachbarfeld eine Runkelrübe klauen und ist praktisch in unmittelbarer Nähe vor mir erschossen worden. Dieses Bild kommt mir manchmal wieder, sagen wir so.
Was damals schockiert war, mein zukünftiger Mann, ist ja ein Holländer, der hat ja bei meinen Eltern gearbeitet. Dieser Mann, die Deutschen haben den nach Russland geschickt, für Auto zu fahren. Der hat so viel Heimweh gehabt, der ist nachher unter Zug Krieg gekommen und ist wieder nach Deutschland gefahren, vor lauter Heimweh. Mit 5 Holländern haben die das gemacht. Und sie sind hier in Osterbrück aufgeflogen, sind geschnappt. Dann hat man sie, wo die heute die Universität ist, da hat man sie reingesteckt. Die konnten nicht richtig schlafen, die hatten einen Tisch und auf dem Tisch mussten sie schlafen. Und mein Vater brauchte Leute zum Arbeiten. Wir haben ein Isoliergeschäft zu Hause gehabt, aber keine Leute mehr. Alles war weg. Mein Vater haben sie nicht genommen, warum? Er musste für alles sorgen, für Kälte- und Wärmeschutz. Wenn irgendwo Krankenhäuser was kaputt war, musste er das machen. Anders ging's nicht. Das waren 2 Firmen in Osterbrück, mehr nicht. Und dann hat mein Vater gesehen, dass da was nicht in Ordnung war. Und hat gefragt, ob er nicht Leute haben kann, die bei ihm arbeiten. Und dann hat mein ehemaliger Mann sich da gemeldet. Und so ist er bei uns zu Hause gelandet.
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.